Ich will euch da ein paar Informationen einfach weitergeben. Ich habe das jetzt von einem Spezialisten aus Amerika übernommen, der hier so die alte Adventgeschichte in verschiedene Perioden, wenn man so will, eingeteilt hat. Schauen wir uns das einmal an. In den ersten Jahren, 1844 war ja dieses entscheidende Jahr, wo Miller gemeint hat, dass Jesus wiederkommen würde aufgrund der Auslegung von Daniel, wo dann die ersten Adventisten definitiv gegen die Dreieinigkeit gehandelt, geschrieben, gedacht haben. Da passen dann auch diese Zitate hinein, die von dir kommen. Das muss man jetzt ein bisschen richtig einordnen können. Die Miller-Bewegung, die war keine einheitliche Religionsgemeinschaft. Die Leute sind aus verschiedensten Richtungen gekommen. Miller selbst war Baptist, aber andere sind aus anderen Gruppierungen gekommen. Bei den ersten Adventisten, da gab es Leute wie James White, Joseph Bates, der ein paar Jahre älter war natürlich, die sind aus einer Gruppe gekommen, die hat sich Christian Connection genannt. Das war also eine Gruppierung, die nicht an die Dreieinigkeit geglaubt hat. In der Miller-Bewegung wurden diese Fragen zwar auch ein bisschen diskutiert, aber sie waren Nebensache. Das große Ziel war, Jesus kommt, zuerst hat man 1843 gesagt, dann später hat man es korrigiert, 1844 wieder. Alles andere ist Nebensache gewesen. Man ist also dieser Frage der Dreieinigkeit nicht wirklich nachgegangen. Und nachdem da einige Leute aus der Miller-Bewegung dann zu den alten ersten Adventisten gehört haben, ist diese Idee der Ablehnung mit in die Adventgemeinde gekommen. 1888, was war denn das für ein Jahr? Da war Minneapolis, diese große Konferenz, wo diese Erkenntnisse Fuß gefasst hat, Jesus rettet uns und wir können dazu nichts beitragen, diese Gerechtigkeit aus dem Glauben. Ja. Das zweite Datum, 1898, James White war zu dem Zeitpunkt ja schon tot, das ist das Datum, wo Ellen White das Buch Das Leben Jesu das erste Mal vollständig, so wie wir es heute kennen, herausgegeben hat. Und ich werde euch dann noch ein paar Zitate vorlesen. 1898 erscheint das Buch Das Leben Jesu. 1915, da stirbt Ellen White. Ja. In den Jahren danach, nach ihrem Tod, gab es noch einige Diskussionen. Ja. Bis ins Jahr 1931 haben sich die Adventisten geweigert, offizielle Glaubenspunkte, so ein Credo zu formulieren. 1931 sind diese Glaubenspunkte, Fundamental Beliefs, das erste Mal abgedruckt worden. Also wir glauben an Gott und die Wiederkunft und der Sabbat und diese Punkte. 1931 ist es das allererste Mal offiziell abgedruckt worden und ist dann bis ins Jahr 1980 wortwörtlich immer wieder neu abgedruckt worden, ohne jegliche Veränderung. Jetzt in den letzten Jahren gab es manchmal kleine Veränderungen. Wir haben 27 Glaubenspunkte gehabt und dann ist noch ein 28. dazugekommen. Der widerspricht nicht den anderen 27. Ja. Wäre vielleicht nicht notwendig gewesen, aber diese Freiheit spürt man heute. Aber damals hat man gesagt, zuerst nein, überhaupt nichts. Und dann hat man etwas abgedruckt, 1931 bis 1980. Ja. In den nächsten Jahren wurde dann diese Trinität, Dreieinigkeitslehre in der Adventgemeinde allgemein akzeptiert. Schauen wir uns diese Ablehnung noch einmal genauer an. Es gibt da durchaus prominente Leute aus der alten Adventgeschichte, die gegen die Dreieinigkeit waren. Ich habe schon den James White genannt. Der war aber sehr moderat, ja. Das war kein Hardliner, der hat auch positive Formulierungen über Jesus und seine Gottheit und den Heiligen Geist gefunden, ja. War aber in diesem Denken, weil er aus dieser Gruppe auch gekommen ist, dass die katholische Kirche die Dreieinigkeit hat und alles, was von der katholischen Kirche von Babylon kommt, ist automatisch schlecht, daher auch die Dreieinigkeit. Joseph Bates, ein guter Mann, ja, der hat immerhin den Sabbat hier propagiert. Aber auch er war gegen die Dreieinigkeit. Du hast vorher ein Zitat vorgelesen von Andrews, ja? Unsere Andrews-Universität in Amerika, das ist die größte theologische, adventistische Ausbildungsstätte, die ist nach ihm benannt und er war ja dann auch in der Schweiz als Missionar, bis er dann leider sehr bald auch gestorben ist. Der Mann war gut, aber auch er hat die Dreieinigkeit abgelehnt. Ich habe dann da noch ein paar andere Namen, Uriah Smith zum Beispiel. Ja? Er war der Herausgeber unserer Zeitschriften, war ein prominenter Führer der Adventisten. Und er hat zum Beispiel einen Kommentar über Daniel geschrieben und er hat auch einen Kommentar über Offenbarung geschrieben. Das hat er in den 80er Jahre herausgebracht. Ja, dieser Kommentar, den kann man auch heute noch neu kaufen, den gibt's noch immer. Und ein Kommentar, der über 100 Jahre Geschichte hat, das ist fast schon sensationell. Nur, in seinem Kommentar über die Offenbarung, da hat er diesen Text aus Offenbarung 3, Jesus ist der Anfang der Schöpfung Gottes, hergenommen, um damit zu beweisen, dass Jesus nicht ewig ist. Punkt. Das steht so drinnen. In den alten Ausgaben. Später, nach dem Tod von Uriah Smith, hat man diesen Satz geändert und in den heute gedruckten Kommentaren steht er nicht mehr drinnen. Ja? Andere Leute, die auch bei dieser Konferenz 1888 wichtig waren, Jones, Wegener. Ja? Also die Liste ist eigentlich erstaunlich lang und es sind einige sehr prominente alte Adventisten aus dem 19. Jahrhundert auf dieser Liste. Ja? Müssen wir zugeben, die haben ein Problem gehabt mit der Dreieinigkeit. Ich werde auch gleich sagen, warum. Ja?
Ganz kurz, welchen Part von der Dreieinigkeit? Du hast jetzt beim Uriah Smith anklingen lassen, dass er die Persönlichkeit Jesus
gesehen hat. Das war also... Also da gab es unterschiedliche Abstufungen. Jeder hat da irgendwie was anderes gehabt. Ja. Beim Uriah Smith, der hat eine deutliche Hierarchie gesehen. Gott Vater und Jesus Christus hat einen Anfang, ist also nicht ewig im Sinne von unendlich, sondern da ist hierarchisch eindeutig ein Unterschied. Heute sagen wir, die stehen auf einer Stufe, aber er hat es anders gesehen. Ja. Andere haben eben diese Sicht mit diesen drei Gesichtern vertreten und haben gesagt, das ist unbiblisch, das stimmt auch, das ist nicht richtig. Ja? Und haben daher alle Gedanken zur Dreieinigkeit abgelehnt. Manche haben mit dem Heiligen Geist speziell dann auch ein Problem gehabt. Ja? Aber dieses hierarchische Denken, wenn es jetzt um Jesus geht, das war also bei einigen dieser Leute tatsächlich da. Also, die frühen Adventisten sahen keine biblischen Beweise für drei Personen in einer Gottheit. Es war jetzt vielleicht auch nicht das wichtigste Thema. Themen wie Auslegung von Daniel und Offenbarung und die Endzeit und die Wiederkunft. Das waren die vordringlichen Themen. Der Sabbat, ja. Für die Dreieinigkeit ist kaum mehr Zeit geblieben. Ja. Und sie haben also da nicht wirklich Beweise erkannt am Anfang. Sie dachten, dass die Trinität den Vater mit dem Sohn identisch mache. Identisch. Das ist eben mit den verschiedenen Gesichtern, aber es ist eins in Wirklichkeit. Und das haben sie abgelehnt, zu Recht abgelehnt. Nur sie haben dann das Kind mit dem Bad ausgegossen und haben gesagt, alles, was zur Dreieinigkeit hier verkündigt wird, in anderen christlichen Kirchen ja auch, ist falsch. Sie hatten die falsche Vorstellung, dass der Lehrpunkt der Trinität die Existenz von drei Gottheiten beinhaltet. Das stimmt nicht richtig. Ja, das ist also eine falsche Überlegung. Ich kenne da in einer Gemeinde in Österreich eine Familie ein bisschen. Er war sogar Gemeindeleiter dort in dieser Gemeinde und seine Frau ist aus der Adventgemeinde ausgetreten, weil sie, ihrer Meinung nach, nicht wirklich monotheistisch ist, weil sie eben drei Götter hat. Und heute ist sie beim Islam und da denke ich mir, das ist schon merkwürdig, ja. Das ist schon überraschend für mich gewesen, wie ich das gehört habe. Diese alten Adventisten, sie glaubten, dass der Lehrpunkt der Trinität das Werk der Versöhnung schmälern würde. Ja. Die Tatsache, dass Jesus der Sohn Gottes genannt wird und der Anfang der Schöpfung Gottes ist, nach Offenbarung 3, Vers 14, Beweise, so haben sie gedacht, dass der jüngere Ursprung sein müsse als der Vater. Also es geht hier um verschiedene Dinge und nicht jeder hat alles gleich gesehen. Es gibt dann noch Dinge, die im Fluss waren. Ja. Schauen wir also ein bisschen weiter in diese Zeit, wo dann Ellen White, da war James dann schon tot, immer aktiver und auch zu dieser Sache der Dreieinigkeit immer deutlicher in ihren Schriften geworden ist. Die Betonung der Gerechtigkeit aus Glauben, das war eben diese große Generalkonferenz von Minneapolis, und die beständige Verherrlichung des Kreuzes Jesu ließen es fraglich erscheinen, ob eine untergeordnete, abgeleitete Göttlichkeit Christi die rettende Kraft Jesu wirklich angemessen darstellen kann. Da gibt es so alte Bilder, ich habe jetzt das leider nicht da in der Präsentation. Da wurde die Heilsgeschichte adventistisch gemalt. Da sieht man auf dem einen Ende Adam und Eva und den Sündenfall und dann halt die 10 Gebote und dann kommt Jesus und das Kreuz und dann kommt die Wiederkunft. Da hat man versucht, alles in so ein Gemälde hineinzupacken. Und irgendwann hat dann Ellen White gesagt, das Bild entspricht nicht wirklich. Das Kreuz in diesem Bild, das ist viel zu klein. Die 10 Gebote, die waren groß und so, aber das Kreuz, das ist fast untergegangen. Dann hat man das neu gemalt, wieder mit Adam und Eva und 10 Gebote und Kreuz. Aber plötzlich ist das Kreuz ganz groß geworden. Ja? Das ist das, was ich hier zum Ausdruck bringen will. Ja? Und dann hat man sich gefragt, ja, wenn jetzt Jesus aber nicht wirklich ganz Gott war, wird dann nicht diese Tat am Kreuz geschmälert? Wenn Jesus Gott ist, dann erkennen wir die volle Dimension dieser Tat, dieser Liebestat. Das war also eine, sage ich jetzt, grundsätzlich richtige Überlegung. In dieser Zeit hat dann Ellen White sehr viel geschrieben. Die Veröffentlichung von Ellen White, das Leben Jesu, Desire of Ages im Englischen, 1898, läutete die Neuorientierung der adventistischen Vorstellung von der Gottheit und dem Lehrpunkt der Trinität ein. Ellen White war da aus meiner Sicht immer sehr freundlich und zurückhaltend. Sie hat nie gesagt, James, da liegst du theologisch falsch. Oder Uriah Smith, sie hat seine Bücher gelobt über Daniel und Offenbarung, hat aber nie gesagt, naja, das mit der Dreieinigkeit und mit dieser hierarchischen Abstufung, das ist falsch. Sie hat also nie jemanden persönlich angegriffen, sondern sie hat in ihren Büchern einfach versucht, das so darzustellen, wie sie geglaubt hat, dass es richtig ist, ohne die anderen zu kritisieren. Das war also eine sehr vornehme Art und Weise, mit dem Problem umzugehen, sage ich. Doch der Wechsel von der antitrinitarischen Sichtweise zu einer biblischen Trinität kam nicht über Nacht. Das ist also Schritt für Schritt gekommen. Und ich habe jetzt ein paar Zitate eben aus diesem Buch Das Leben Jesu. Ganz kurze Sätze. Von Ewigkeit an war der Herr Jesus eins mit dem Vater. Was hat der Uriah Smith gesagt noch ein paar Jahre vorher? Der ist später ins Leben gerufen worden. Ja? Und sie sagt von Ewigkeit, also von immer. Ewig, ja. In Christus ist ursprüngliches, echtes, eigenes Leben. Die Gottheit Jesu bedeutet für den Gläubigen die Gewissheit des ewigen Lebens. Die Gottheit Jesu. Sie drückt sich da ganz deutlich aus, würde ich sagen. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit, das ist der Heilige Geist, kann der Sünde widerstanden werden. Leben Jesu. Also ihr merkt, gerade dieses Buch, das Leben Jesu, ohne dass es eine Dogmatik sein will über Fragen der Trinität, hat so immer wieder eingestreut einen Satz zum Thema über Jesus und auch über den Heiligen Geist. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit, das ist der Heilige Geist, kann der Sünde widerstanden werden. Sie führt es dann nicht weiter aus. Das ist nur so nebenbei mit eingeflochten. Aber es zeigt, wie sie über diese Sachen denkt. Wir haben uns dieses Zitat schon vorher einmal angeschaut. Na, das ist das andere. Entschuldigung, da kommt noch ein anderes dazwischen. Das ist aus dem großen Kampf, aus der Ausgabe 1888. Die wurde dann von ihr selber noch ein bisschen verändert und in der letzten Ausgabe ist es dann nicht mehr ganz so drinnen. Sie hat ein paar Sachen, weil Kritiker da Sachen kritisiert haben, freiwillig herausgenommen, weil sie gesagt hat, ich will nicht Anlass für Diskussionen sein, dann streiche ich das einfach. Ja? Lesen wir das Zitat einmal. Verwerfen die Menschen das Zeugnis der von Gott eingegebenen Heiligen Schrift über die Gottheit Christi, so wird man darüber vergebens mit ihnen sprechen, denn kein noch so zwingender Beweis wird sie überzeugen können. Wer in diesem Irrtum befangen ist, kann weder von dem Charakter und dem Werk Christi noch von dem großen Plan Gottes zur Erlösung des Menschen eine rechte Vorstellung haben. Ich habe da jetzt noch ein paar Zitate von Ellen White, ganz kurze. Es gibt drei lebendige Personen in der himmlischen Dreizahl, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Das ist das Buch Evangelism, also Evangelisation. Christus und der Vater sind eins in Natur, Charakter, Absicht, Patriarchen und Propheten. Aber Christus ist nicht dem Vater gleich, was die Person anbelangt. Das heißt, sie sind zwei verschiedene. Ja? Zeugnisse Band 8. Ja? Der Heilige Geist ist genauso eine Person, wie Gott eine ist. Wieder Evangelism. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Das ist das Leben Jesu. Ja. Also das sind jetzt ein paar Beispiele, es gäbe natürlich dann noch mehr Zitate zum Thema. Schauen wir uns da jetzt dieses eine spezielle Zitat an. Nur durch die machtvolle Kraft der dritten Person der Gottheit konnte der Sünde widerstanden und sie überwunden werden. Der Heilige Geist sollte nicht in beschränktem Maße, sondern in der Fülle göttlicher Kraft über ihnen ausgegossen werden. Leben Jesu, Seite 670. Wann hat sie das geschrieben? Die deutsche Ausgabe vom Leben Jesu, die kommt erst später, die vollständige deutsche. Aber im Englischen war das im Jahr 1898. Ich habe da auch den englischen Wortlaut, ja, wer sich dafür interessiert, The Third Person of the Godhead. Ja. Also, das ist 1898. Aber hier taucht dieses Zitat nicht das allererste Mal in ihren Schriften auf. Ursprünglich kommt es aus einem Brief, der schon zwei Jahre früher geschrieben wurde, im Jahr 1896. Leider haben wir diesen Brief in seinem Original nicht mehr. Aber diese Briefe von Ellen White, die wurden dann auch mit Schreibmaschine abgeschrieben, damit das eben die Basis für Veröffentlichungen ist. Und die Sekretärinnen von Ellen White haben dann auch immer wieder in ihren Unterlagen nachgeschaut und passende Zitate gesucht, die dann auch in Büchern erschienen sind. Wie schaut denn dieser Brief von 1896 jetzt aus? Ich habe schon gesagt, der Originalbrief ist nicht mehr verloren, aber es gibt hier eine Schreibmaschinenabschrift, ein Manuskript. Ja? Und hier gleich auf der ersten Seite, da in diesem gelben Kästchen, mir ist klar, weiter hinten kann man das jetzt nicht mehr lesen, das ist zu klein, ja? Dort steht genau dieser Satz. Ich muss zugeben, wenn es da um so Aussagen geht, über den Heiligen Geist und über Jesus, da gibt es auch bei uns in der Adventgemeinde Leute, die daran zweifeln, dass das wirklich Ellen White ursprünglich so geschrieben hat. Und da wird behauptet, das ist später dann in ihre Schriften mit eingeflossen, aber nicht von ihr ursprünglich geschrieben. Also hier auf der Seite 1 dieses maschinengeschriebenen Manuskripts ist dieser Satz. Im gleichen Manuskript, das ein paar Seiten dick ist, auf der Seite 6, da seht ihr mit diesen Pfeilen vermerkt, da ist zwischen den Zeilen oder über den Zeilen handschriftlich etwas vermerkt. Seht ihr das? Ja? Also ganz oben, dann in der Mitte, ich habe es dann auch gelb markiert und dort immer, wo die Pfeile sind. Ja? Das ist die Originalschrift von Ellen White. Das heißt, Das, was sie ursprünglich handschriftlich geschrieben hat, ist für uns heute leider verloren gegangen. Aber sie hat sich dieses Manuskript angeschaut. Sie hat ja damals noch gelebt. Sie hat noch fast 20 Jahre gelebt. Ja? Sie hat sich das also durchgeschaut und hat hier dann noch das eine oder andere mit eingefügt. Und auch am Rand seht ihr doch eine Anmerkung. Ja? Das heißt, wenn sie hier die Seite 6 gelesen hat, gehe ich davon aus, dass sie auch am Anfang die Seite 1 gelesen hat. Und wenn das nicht ihrer Intention entsprochen hätte, hätte sie dort irgendwas durchgestrichen oder angemerkt. Schauen wir uns dann noch ein zweites Beispiel an. Wir haben das vorher schon gelesen, das ist dieses Zitat zum Taufbefehl. Ja. In der Mitte, ich habe das da rot markiert, es gibt drei lebendige Personen des himmlischen Trios. Im Namen dieser drei großen Mächte, Vater, Sohn und Heiliger Geist, werden all diejenigen getauft, die Christus in lebendigem Glauben annehmen. Ihr seht hier ganz rechts unten 1907 und vorn 1946. Das heißt, dieses Zitat findet sich nicht nur einmal im Englischen bei den Schriften von Ellen White, sondern mehrmals. Ja. Wenn jemand da das Internet verwendet oder diese Ellen White CD-ROM, die früher viel verkauft und verbreitet wurde, da merkt man, manche Zitate sind wortwörtlich gleich in dem einen Buch und im anderen Buch wieder. Ja. Schauen wir uns also die Geschichte genau dieses Zitats genauer an. Jetzt, so wie wir es kennen, das ist die neueste Ausgabe, Evangelism, 1946. Aber das hat sie schon vorher gegeben. Ja? Davor wurde das in diesem Heft, das war nur so ein Heft, Special Testimonies, im Jahr 1907 abgedruckt. Allerdings ist das auch noch nicht die älteste und erste Fassung. Davor gab es schon ein maschinengeschriebenes Manuskript. Das hat die Nummer 21. Jedes Jahr sind diese Manuskripte dann einfach durchnummeriert worden. Und das stammt aus dem Jahr 1906. Geschrieben wurde es aber ursprünglich noch früher. Ja? Und die älteste Aufzeichnung ist hier ein Tagebucheintrag. Ellen White hat auch so ein persönliches Tagebuch zumindest teilweise geführt. Und da hat sie selbst Dinge handschriftlich hineingeschrieben. Gehen wir also so Schritt für Schritt in der Geschichte da zurück. Zuerst schauen wir uns das an, was 1907 herausgekommen ist. Wie lange hat Ellen White gelebt? Bis 1915. Das heißt, da war sie noch sehr aktiv, da hat sie noch viel gearbeitet und noch viel herausgebracht. Ja? So hat das ausgesehen. Ja, das war so ein kleines Heft. Und beachtet, was da ganz, ganz unten steht. Published for the author. Das heißt, das ist herausgekommen und wurde speziell für Ellen White, für sie selbst als Autorin geschrieben, gedruckt. Ja? Da kann man das wortwörtlich ident nachlesen, wie dann in der späteren Ausgabe. Aber wir haben ja gesagt, das ist nicht die älteste Fassung. Gehen wir also noch einmal zeitlich einen Schritt zurück. Ja? Das ist dieses maschinengeschriebene Manuskript. Und dort in der Mitte der Seite, gelb markiert und umrandet, da steht dieser Satz. Wieder ident. 1906. Allerdings, das geht zurück auf ihren Tagebucheintrag. Also, ihr seht hier die Handschrift von Ellen White. Ich hoffe, sie kommt gleich wieder. Diese Schriften von Leuten, die vor 100 oder mehr als 100 Jahren geschrieben haben, die sind uns nicht mehr so ganz geläufig. Ich habe da drunter auch noch diesen Text in Englisch dazu geschrieben. Schauen wir, vielleicht schaffen wir das. Ich drehe mal da diesen Pointer auf. So, schauen wir mal. Also hier in diesem gelben Kästchen steht, here are here are, da steht jetzt living, three, und ursprünglich steht da three persons. Ja? Und Ellen White hat dann selbst hier eine Korrektur angebracht. Sie hat da oben den Artikel hinzugefügt. Und statt persons, da hat sie das S durchgeschrieben, gestrichen, und hat dann hingeschrieben personalities of the heavenly trio. Ja? Okay? Also, für mich, und da gäbe es noch andere Beispiele, ja? Für mich zeigt das, dass das, was wir heute in den Büchern von Ellen White lesen, über Dreieinigkeit, über Heiligen Geist, über die Natur Jesu, tatsächlich wirklich ihre Intention war. Das ist nicht im Nachhinein irgendwie verändert, manipuliert oder hinzugefügt worden, sondern das ist ihre Handschrift. Natürlich könnte man sagen, ja, da hat jemand gut ihre Handschrift gefälscht, aber das scheint mir dann doch sehr abenteuerlich als Argument zu sein. Ja? Also ich gehe davon aus, dass das wirklich ihre Überzeugung war, wenn sie sagt, da gibt es drei Personen oder Persönlichkeiten, wie auch immer wir das dann ins Deutsche übersetzen wollen, in diesem himmlischen Trio. Ja? Also, fassen wir hier noch einmal zusammen. Erstens, es gab tatsächlich eine Entwicklung im Verständnis, das müssen wir zugeben. Ja? Das hat stattgefunden. Die Aussagen von Ellen White sind deutlich zugunsten der Dreieinigkeit. Ja? Wir haben jetzt nur ganz wenige Zitate gelesen. Wenn wir da noch weit mehr lesen könnten von der Zeit her, würden wir feststellen, das geht alles in die gleiche Richtung. Sie spricht sich immer zugunsten der Dreieinigkeit aus. Sie sagt immer, Gott, Sohn, Heiliger Geist, die sind auf einer Ebene, die sind alle ewig, die sind, so wie wir es heute als Adventgemeinde offiziell auch glauben und denken, Gott. Die Schriften von Ellen White wurden nicht im Nachhinein gefälscht, sondern spiegeln die Intention der Schreiberin wider. Ellen Whites Aussagen zur Dreieinigkeit passen auch zum biblischen Gesamtbild. Also ich sehe eigentlich das, was ich hier bei Ellen White lese, auch schon in der Bibel. Das eine widerspricht nicht dem anderen. Im Gegenteil, das ergänzt sich gut, das passt zusammen. Das ist auch mein Ansatz, dass ich sage, ich versuche das immer so im Gesamtbild zu sehen, zu harmonisieren. Ja? Erlaubt mir vielleicht noch ganz kurz etwas Persönliches zu sagen. Der Heilige Geist, der wirkt an uns. Und in meiner Erfahrung als Prediger habe ich erlebt, wie der Heilige Geist an anderen Personen gewirkt hat. Und da habe ich auch erlebt, wie der Heilige Geist an mir gewirkt hat. Ja? Ich möchte da zwei kurze Geschichten erzählen und dann habt ihr wieder das Wort und ihr dürft gerne noch Fragen dazu stellen. Ich habe da so ein kleines Seminar in einer kleinen Gemeinde, für die ich verantwortlich war, gehalten. Es ging da um Kommunikation und so weiter. Und da waren auch ein paar Gäste, nicht-adventistische Gäste da. Und darunter war auch ein junges Ehepaar. Und nachdem der letzte Abend zu Ende war, stehen wir da im Foyer dieser kleinen Gemeinde, also viel, viel kleiner als eure Gemeinde hier. Und da kommen diese zwei zu mir, mein junges Ehepaar, in etwa in meinem Alter, eine Spur jünger, und sagen, naja, sie wohnen da noch nicht so lange in dieser Gegend. Und ich habe in meinem Seminar jetzt nichts darüber gesagt, wie man neue Freunde gewinnt. Sie suchen Freunde und sie tun sich da schwer, neue Freunde zu finden. Und in meinem Kopf haben die grauen Gedanken begonnen zu kreisen. Ich habe nicht gewusst, was ich ihnen sagen soll. Ich habe mich in diesem Moment so ohnmächtig gefühlt, wie nie zuvor in meinem Leben oder nie danach in meinem Leben. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, Wenn ich Ihnen jetzt was Falsches sage, dann geht dieser Kontakt verloren. Wenn ich Ihnen etwas Gutes und für Sie Hilfreiches sage, vielleicht werden die Adventisten. Ja? Die haben nicht gewusst, was ich tun soll. Dann habe ich mir gedacht, naja, meine Frau und ich, wir haben kleine Kinder, sie haben kleine Kinder. Ja, aber da war die Geografie im Weg. Also wir haben 45 Minuten Autofahrt voneinander gewohnt. Und da habe ich mir gedacht, ach, wird wahrscheinlich nicht gut funktionieren. Aber was mache ich? Wie kann ich denen helfen, dass sie Freunde finden? Wir stehen da im Foyer, die Tür zum großen Saal öffnet sich und da kommt eine andere junge Frau raus. Und diese junge Frau, die war selber noch nicht getauft, aber da war schon ein Tauftermin für den Herbst geplant. Und dann sehe ich die dort bei der Tür herauskommen und plötzlich habe ich eine Idee. Sag, Karin, so hat sie geheißen und heißt auch nicht mehr, Karin, komm her, da ist ein Ehepaar, die suchen Freunde, ihr werdet jetzt die Telefonnummern austauschen und ihr werdet Freunde werden. Ja? Also ihr wisst, das ist schon gewagt, wenn man das so sagt. Ne? Und diese Karin, die da bei der Tür herauskommt, im ersten Moment war sie etwas überrascht über meine Aussage und hat aber sofort dann mitgespielt und kramte in ihrer Handtasche und suchte einen Zettel heraus und dieses Ehepaar hat das auch gemacht. Die haben ihre Telefonnummern ausgetauscht und haben sich in der nächsten Woche das erste Mal getroffen. Die haben nur ganz wenige Kilometer voneinander entfernt gewohnt und sie sind Freunde geworden, auf meinen Befehl hin, ja. Nur, im Nachhinein sage ich, das war nicht meine gute Idee. Da hat der Heilige Geist durch mich gewirkt. Ja, und ihm gehört Ehre und Lob und Preis. Und tatsächlich, dieses Ehepaar hat später zur Gemeinde gefunden. Dieses Ehepaar hat dann Bibelstunden bekommen, eben von dieser Karin und ihrem Mann, aber die waren völlig überfordert, weil sie ganz neu in der Gemeinde waren und selbst noch nicht so gefestigt im Glauben waren. Dann haben sie mich eingeladen, dann habe ich ihnen auch zusätzlich Bibelstunden gegeben. Und dann habe ich ihnen gesagt, lest das Neue Testament. Und ohne mir etwas zu sagen, haben sie begonnen, selbstständig im Alten Testament zu lesen. Haben halt einfach bei 1. Mose 1 angefangen, nachdem sie das Neue Testament fertig hatten. Und dann kommen sie zur Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaac opfert. Und sie haben keinen religiösen Hintergrund gehabt, sie haben diese Geschichte nicht gekannt. Und dann komme ich am Montag, wir haben uns immer am Montagabend getroffen zur Bibelstunde, und dann sagen sie mir, wir haben diese Geschichte gelesen von Abraham, der Isaac opfert. Das war so spannend. Wir haben noch nie in unserem Leben eine so spannende Geschichte gelesen. Wir haben nicht gewusst, wie sie ausgeht. Ich meine, ich habe schmunzeln müssen, weil ich kenne das von der Kindersabbatschule schon her. Ja? Aber für die war das erstaunlich. Eine Woche oder zwei Wochen später komme ich wieder zu ihnen und sie haben weitergelesen. Sie sind zu Josef in Ägypten gekommen. Und plötzlich fängt er, der Mann, an, mir Parallelen zwischen Josef in Ägypten und Jesus aufzulisten. Und dann wollte er von mir wissen, ob er da was hineinliest, was gar nicht im Text da ist, oder ob er das richtig sieht. Und dann sagt er, naja, Josef, das waren 12 Brüder. Jesus, er hat 12 Jünger. Josef vergibt seinen Brüdern. Jesus vergibt am Kreuz allen, die ihm was Böses angetan haben. Und da hat er mir eine ganze Liste aufgelistet. Dann habe ich mir gedacht, wie gibt's das? Der Mann war durchaus intelligent und Ingenieur. Ja? Aber wie gibt's das, dass der beim ersten Mal Lesen dieser Josefsgeschichte diese Parallelen, und das war eine lange Liste, findet? Dann habe ich mir gesagt, das gibt's nicht. Das kann nur der Heilige Geist sein. Von sich aus ist es ihm sicher nicht möglich gewesen, so eine Liste zu erstellen, diese Erkenntnis zu gewinnen. Beim ersten Mal lesen noch dazu. Ja? Und so bin ich überzeugt, dass der Heilige Geist an diesem Ehepaar gewirkt hat, an mir gewirkt hat und genauso natürlich an uns allen wirkt und wirken kann, wenn wir bereit sind, uns als Werkzeuge zur Verfügung zu stellen. Und für mich ist das auch ein Argument zugunsten des Heiligen Geistes. Ja. Gut, Ganz kurz noch und dann kommt ihr mit euren Fragen dran. Wenn ihr euch noch weiter informieren wollt, es gibt da eine sehr gute Homepage und ich habe diesen Link am Freitag noch einmal geprüft, der ist noch immer aktuell. Unter diesem Link auf der Homepage der Baden-Württembergischen Vereinigung findet ihr viele spannende Artikel, das sind Word-Dateien und PowerPoint-Dateien zum Thema der Dreieinigkeit. Vor Jahren gab es da ein Symposium. Ja? Da gibt es Dinge zur Dreieinigkeit, zur Gottheit Jesu, zum Heiligen Geist, zur Adventgeschichte. Wenn ihr euch darüber, über das, was ich jetzt gesagt habe, gestern und heute noch zusätzlich informieren wollt, dort findet ihr wirklich ausgezeichnetes Material. Zum Großteil auf Deutsch, aber es gibt, glaube ich, ein paar Sachen auch, die sind auf Englisch. Aber es ist wirklich sehr, sehr gut. Und ich muss gestehen, das eine oder andere, was ich euch heute und gestern präsentiert habe, habe ich von dort auch übernommen. Ja? Also, wer mehr Material sucht, der findet dort sehr gute Ausarbeitungen. So, jetzt eröffnen wir noch einmal neu die Runde. Du hast eine Frage vorher gestellt, 1854, 55, da sind wir in dieser ersten Periode gewesen. Andrews war einer der Namen, die du genannt hast, die haben auch in unseren Zeitschriften Artikel veröffentlicht, Ellen White nie, ja? Aber andere, die eben gegen diese Dreieinigkeit sprechen, die eben diese Hierarchie zwischen Vater und Sohn sehen, das ist also über Jahre, über Jahrzehnte gegangen, wurde dann weniger und durch die Schriften von Ellen White hat sich das dann im Grunde aufgelöst. Und die Sicht, die wir heute vertreten, ist die Sicht, die im Grunde auch Ellen White vertreten hat. Ja. Ellen White war da sicher auch mitbeteiligt an einem Umdenkprozess, damals vor über 100 Jahren von heute aus gerechnet. So, ich schaue in die Runde. Bitte.
Ja, und zwar, okay. Ob du zu der Folie zurückgehen könntest, relativ am Anfang über die Gründe für die ursprüngliche Ablehnung der Trinität.
So, schauen wir mal. So, ich glaube, ich bin gleich dort. So. So, na, da sind sie noch nicht. Ja.
Da ja, sind genau. Sie. Ja. Und zwar hier Punkt 4, dass sie glaubten, der Lehrpunkt der Trinität das Werk der Versöhnung schmälern würde. Ob du da ein bisschen was dazu noch sagen könntest? Wie dass das schmälert?
Um ehrlich zu sein, ich bin mir jetzt da gar nicht mehr ganz sicher. Wenn ihr da diesen Ordner, den ich auf meinem Computer habe, kopiert, das sind nicht nur meine PowerPoint-Folien, sondern da ist auch eine englischsprachige Ausarbeitung von Merlin Byrd dabei. Dieser Merlin Byrd unterrichtet in Andrews, ist ein Spezialist für Ellen White und Adventgeschichte. Und der hat das also auf, was jetzt nicht, 10 oder was Seiten zusammengefasst, was eben diese alte Ablehnungsgeschichte angeht. Der hat das also recht kompakt zusammengestellt, führt auch viele Fußnoten an, sodass man diese Referenzen bei diesen Leuten findet, wenn man sie sucht, ja. Und von dem habe ich diese Zusammenfassung auch mehr oder weniger übernommen. Wenn du da mehr wissen willst, würde ich dich auf dieses Paper von Merlin Byrd verweisen, der, ja, ich kann das jetzt nicht nachprüfen, aber ich denke, sehr strukturiert und ausführlich hier darstellt.
Ja, das hat mich.
Ich vermute, dass Sie gemeint haben, dass diese Frage der Trinität dann von der Versöhnung am Kreuz sozusagen ablenkt. Ja? Dass diese Trinität mit den Problemen, die sie auch irgendwo, oder Herausforderungen, sagen wir so, die sie für uns darstellt, dann eben diese Versöhnung am Kreuz schmälert. Ja. Aber ich würde sagen, um sicher zu sein, damit ich jetzt nichts Falsches sage, lies noch einmal dort nach. Ja. Also ich weiß nicht, hast du mir schon den Stick gegeben? Aber das kommt noch, oder auch oben in der Technik haben sie es, also euer Prediger hat es, ein paar haben es schon kopiert, ihr dürft es gern weitergeben und lest das noch einmal durch. Und auf diese Ausarbeitung von Merlin Bird würde ich sagen, da findest du noch weit mehr Antworten, als ich jetzt geben kann. Ja.
Ich fand es vor allem deswegen spannend, weil das eben eigentlich ein Grund fürs Umdenken war, dass wenn man die Trinität ausklammert und Jesus entweder in der Hierarchie etwas abstuft oder ganz rauslässt, dass das eigentlich den Erlösungsakt schmälert.
Ich meine, manche dieser Ablehnungsgründe, da würde ich heute sagen, das ist nicht wirklich ein Grund für die Ablehnung. Ja? Aber sie haben es halt damals so gesehen. Wir müssen uns also auch historisch 150 Jahre in die Vergangenheit versetzen. Und was für sie logisch war, ist für uns heute nur mehr bedingt nachvollziehbar. Ja?
Der Merlin Bird war übrigens auch in diesem Symposium da.
Ja, das stimmt. Der war auch hier. Der war dann auch ein paar Jahre später bei uns in Bonhoven, hat da auch ein Ellen-White-Seminar gehalten. Und jetzt muss ich noch einmal nachschauen. Auf unserem Ellen-White-Symposium, das im Juli sein wird, schauen wir mal, wer ist da an Namen? James Nix, das ist der Leiter vom Ellen-White Estate. Alberto Tim ist einer der Associate Directors, Richard Davidson, Eckhard Müller, Dennis Kaiser, Frank Hasel. Merlin Bird steht da nicht auf der Liste. Wenn ich mich recht erinnere, war er eingeladen, hat aber dann für diesen Termin aus irgendwelchen Terminkonflikten heraus absagen müssen. Aber ich habe ihn persönlich damals in Bogenhofen auch gehört. Also mich hat der Mann sehr beeindruckt. Also der war wirklich gut aus meiner Sicht, ja. Aber danke für den Hinweis. Ja.
Ich habe noch mal zur Tauformel, was wir da vorhin besprochen hatten, ein Gedanke. Und zwar, also mal eine Erklärungsmöglichkeit, weil ja vorhin so gesagt wurde, wir haben nur genau die Aussage von Jesus, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes und dann diese anderen Texte in der Apostelgeschichte, wo doch immer nur steht, ja, sie sind auf den Namen Jesu getauft oder auf die Person Jesu. Und zwar ist für mich ein Text, also ich gebe das mal so meinerseits wieder hilfreich, und zwar Apostelgeschichte 4, Vers 12. Also da heißt es ja, und in keinem anderen ist das Heil, auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Dieser Text besagt ja letztlich nicht, dass wir nur durch den Namen Jesu gerettet werden, sondern durch die Person. Das heißt, der Name steht ja immer für die Person. Und so würde ich also die Texte in der Apostelgeschichte, wo es also heißt, wo Petrus sagt, bekehrt euch und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, dass es letztlich darum geht, auf die Person Jesu lasst euch taufen. Also es geht letztlich nicht um die Formel im Taufbecken, sondern er ist, möchte ich sagen, ja, das Ziel meines Glaubens. Er ist der Kern der Erlösung. Und so würde ich also die anderen Texte gar nicht als Tauftexte, ja, als Taufformel betrachten. Also es ist meine Antwort aufgrund dieses Textes. Auch wenn wir so im Alten Testament lesen, ja, sie riefen den Namen Jesu an oder den Namen Gottes. Da geht es ja nicht immer darum, dass sie nur immer gesagt haben, Yahweh, sondern sie haben ja die Person angebetet. Also das ist ein Synonym.
Ich meine, die Zeugen Jehovas legen sehr großen Wert auf den richtigen Namen. Geben aber in dieser kleinen Schrift über Jehova auch zu, dass Jehova erst im Mittelalter als Name auftaucht. Ja? Also dann frage ich mich, wie war es denn ursprünglich? Der Name selbst ist noch nicht die Lösung. Das wäre ja ein Zauberglaube, wenn ich sage, da ein richtig formulierter oder ausgesprochener Name rettet mich. Es ist natürlich die Person, die hinter dem Namen steht, die das tut. Ja. Aber in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte, wo eben auch diese Texte mit der Taufe vorkommen, sind wir noch nicht bei der Heidenmission. Der erste Schritt ist dann der Äthiopier, der ist aber auch schon jüdisch gläubig, weil er in Jerusalem ist, ja, weil sonst, was macht er in Jerusalem? Der erste richtige Heide ist dann der Cornelius, aber der ist auch nicht so richtig Heide aus dem Heidentum, sondern der war auch schon ein Gottesfürchtiger, der hier also mit bei der Synagoge mithilft beim Bauen und so weiter. Ja. Also die ersten Kapitel der Apostelgeschichte bewegt sich die christliche Mission mehr oder weniger noch im Rahmen des Judentums. Und da war eben die entscheidende Frage immer, ist Jesus angenommen, ja oder nein? Wenn jemand gesagt hat, ja, beim Äthiopier sieht man das, nicht? Der liest den Jesaja, kommt immerhin zum Kapitel 53 und dann sagt er, wer ist denn da gemeint? Der Prophet oder wer ist dieser Knecht Gottes? Und dann erklärt ihm Philippus, das ist Jesus Christus. Und wie er das verstanden hat, ist der Groschen gefallen und der nächste Schritt der Taufe ist kein Problem mehr. Warum? Weil er sowieso alles andere schon geglaubt hat. Ja? Und darum vermute ich, dass eben hier diese verkürzte Darstellung für Lukas kein Problem war. Ich glaube auch nicht, dass Lukas jetzt bewusst im Gegensatz zu Matthäus schreiben will oder so irgendetwas, sondern das Entscheidende war, Jesus ist mein Erlöser, wenn das akzeptiert war, dann konnte getauft werden. Und da gehört natürlich Jesus dazu. Ja.
Eine zweite Frage noch und dann bist du dran. Mich würde mal interessieren, Johannes 5, Vers 26. Also da steht Folgendes. Denn wie der Vater das Leben hat in sich selber, so hat er auch dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selber. Diesen Text bin ich vor kurzem gestoßen. Wie verstehst du den? Wie?
Ja, was heißt das jetzt, das Leben in sich selbst haben? Nicht? Also wenn ich jetzt an den Tod von Jesus denke und an die Auferstehung, dann gibt es im Neuen Testament unterschiedliche Formulierungen parallel nebeneinander. Ja? Da heißt es zum Beispiel, Jesus wurde vom Vater auferweckt. Dann scheint es so, als ob der Vater hier aktiv am Handeln wäre. Es gibt aber auch Formulierungen, wo steht, Jesus ist auferstanden. Da steht nichts vom Vater dabei. Das klingt so, als ob er aus eigener Kraft und Autorität hier aufersteht. Ja? Für mich ist das jetzt wieder kein Widerspruch. Das steht einfach parallel nebeneinander. Und es gibt natürlich Formulierungen, wo es drinnen steht, der Vater hat den Sohn gesandt. Und wenn Jesus der Befehlsempfänger ist, dann ist er in der Hierarchie untergeordnet. Aber da sage ich nein, da müssen wir aufpassen. Im Philipperbrief wird deutlich, dass er das freiwillig gemacht hat. Ja? Das sind Formulierungen, die das Gleiche ausdrücken, aber menschliche Sprache verwenden. Und wenn Jesus dort hier das Leben in sich hat, dann vermute ich, dass Johannes auch sagen möchte, Jesus, der Tod kann ihn nicht halten, das Grab kann ihn nicht halten. Er hat das Leben in sich, er hat ja auch keine Sünde begangen, er ist ja zu Unrecht tot eigentlich. Ja? Der Sünde sollt ist der Tod und er hat nicht gesündigt, also darf ihn der Tod nicht im Grab halten. Natürlich spricht auch Johannes in seinen Formulierungen oft eine so tiefsinnige Sprache, wo Dinge doppeldeutig sind, bewusst. Ja. Zum Beispiel Paulus, Philipper 2, da steht, er erniedrigte sich, Schritt für Schritt. Jetzt liest Johannes 3, Jesus und Nikodemus, so wie die Schlange erhöht wurde, wird der Menschensohn erhöht werden. Ja, was heißt denn das jetzt? Ist er erniedrigt worden oder erhöht worden? Das ist kein Widerspruch. Ja? Jesus ist tatsächlich durch das Kreuz, das ein bisschen höher ist, erhöht worden. Aber ich glaube, dass das gar nicht gemeint ist, geografisch, räumlich ein bisschen höher zu sein, am Kreuz hängend. Sondern das ist eine Ehre sozusagen, eine Verherrlichung. In Johannes 17 betet Jesus im hohepriesterlichen Gebet, verherrliche mich. Es war aber die größte Schande, am Kreuz zu sterben. Ja? Und da merken wir, wie Johannes mit der Sprache spielt. Und ich vermute, dass er das auch hier in diesem Text tut. Ja?
Also nochmal wegen der Taufe.
Ja.
Es gibt ja einen Messias, einen Heiland und er ist für uns gestorben und wir sollen mit ihm sterben und auch mit ihm auferstehen. Und darum halte ich diese 9 Texte für richtig, laut der Bibel. Dann,
was machst du dann mit Matthäus 28? Wie verstehst du diesen Text dann?
Ich vermute mal, so wie es in der Herderbibel steht, man hat es irgendwann etwas modifiziert und auf den Namen Jesu erweitert, auf den Vater und Sohn und Heiligen Geist erweitert. Ist so meine Mutmaßung. Ich weiß ja nicht, ob das stimmt.
Also,
aber ich kann nicht einen Text nur nehmen und sagen, nur der allein hat gültig und 9 sind nicht gültig. Mhm. Es muss immer alles mindestens 2 oder 3 Mal in der Bibel erklärt sein oder beschrieben sein.
Ja, dem würde ich widersprechen. Ja. Ich kann mich erinnern, wie ich jung war, gab es einen ganz alten Bruder in der Gemeinde, der war schon über 80, der hat gesagt, nein, zur Fußwaschung, wenn die Gemeinde Abendmahl feiert, da gehe ich nicht. Ich habe gedacht, warum nicht? Ich war, weiß nicht, 15 oder was damals. Und dann hat er gesagt, naja, seine Begründung war, die Fußwaschung, die wird nur von Johannes berichtet. Das mit Brot und Wein haben auch die anderen Apostel und auch Paulus im 1. Korintherbrief. Das macht er. Aber nur weil es einmal bei Johannes in der Fußwaschung ein einziges Mal ist, dann gilt das nicht für ihn. Also so gesehen wäre ich vorsichtig, so ein Argument zu bringen. Ja? Ich versuche eben immer zu harmonisieren. Das habe ich vorher schon dargestellt, aber ich will dich jetzt nicht weiter unterbrechen.
Dann habe ich noch einen Punkt, wo ich dich noch etwas korrigieren möchte, wenn ich das darf. Und zwar
Gern. Hattest
du heute Vormittag ganz am Schluss gesagt, zur Anbetung, du hattest diese Tabelle gezeigt mit Anbetung Heiliger Geist und hast Johannes 4, Vers 24 zitiert. Aber du hast den Vers 23 nicht zitiert. Und zwar habe ich das jetzt richtig aufgeschrieben? Moment. Ja. Aber es kommt die Zeit und ist schon jetzt, in der die wahren Anbeter den Vater anbeten werden im Geist und in der Wahrheit, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Und dann hast du ja gesagt, Gott ist Geist. Ich bin jetzt nicht so, ob ich den richtigen Text erfahren notiert habe, aber das war... Doch, das muss das sein.
Es geht Vater ja noch weiter dann im Vers 24.
Genau,
ja?
Genau.
Und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Ja?
Das mit dem Geist, das bezieht sich nicht im Vers 24 auf den Heiligen Geist, es bezieht sich in Vers 23 auf den Geist des Vaters. Und deswegen ist es, finde ich, eigentlich ein bisschen aus dem Kontext herausgezogen.
Ja, bei Johannes, ich habe es vorher schon versucht zu sagen, ne, das ist immer ein bisschen schwierig, was meint er wirklich, weil da manchmal so unterschiedliche Ebenen mitschwingen. Ja. Was war die Ausgangssituation? Die Samaritaner haben auf dem Berg Gerizim ihr eigenes Heiligtum gehabt. Das wurde von den Juden ca. 200 Jahre früher zerstört. Ja. Und jetzt stellt sie die Frage, weil sie zu dieser Volksgruppe gehört, beten wir da richtig auf diesem Berg oder in Jerusalem? Ja? Und Jesus möchte dann von diesen Räumlichkeiten und Örtlichkeiten ablenken und sagt, du kannst auch zu Hause richtig anbeten. Ja? Und dann verwendet er diese Formulierung im Geist, mit dem Geist, durch den Geist. Es ist dann gar nicht so leicht, das zu übersetzen. Wir sprechen vom Geist Gottes. Manchmal heißt er auch Geist Christi. Also da gibt es auch parallele Formulierungen. Was ist damit gemeint? Manchmal ist es schwierig, weil der Mensch besteht ja auch aus Leib, Seele und Geist. Der Geist des Menschen, das ist ja nicht automatisch gleichzusetzen mit dem Heiligen Geist. Ja? Das ist ein Teil des Menschseins. Ich habe das Gefühl, da wird... diese Antenne zu Gott hin und zum Religiösen hin gemeint. Eben alles, was mit Anbetung zu tun hat, mit dem Gewissen, über das der Heilige Geist wirkt und so weiter. Wenn es vom Geist Gottes die Rede ist, dann ist die Frage, ist das eben auch diese religiöse Seite von Gott oder ist es der Heilige Geist? Und manchmal ist das gar nicht ganz so leicht zu entscheiden, was hier gemeint ist. Ja. Manchmal könnte man übersetzen, das ist die Haltung, Gesinnung, ja, das ist also eine innerliche Einstellung sozusagen. Ja. Was hier Jesus offensichtlich dieser guten Frau sagen möchte, ist, der Ort, ein Tempelgebäude, das ist nicht entscheidend. Ja. Tatsächlich kommt hier oft das Wort Geist vor. Es richtig zu deuten, ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber nachdem Johannes ja schon im Kapitel 3 vom Geist spricht, in der Geschichte von Nikodemus, nicht? So wie der Wind bläst, so wirkt auch der Geist. Und wer aus Wasser und Geist geboren ist, der ist wirklich ein Kind Gottes. Und da wird schon klar und deutlich offensichtlich vom Heiligen Geist gesprochen. Wenn ich jetzt als Leser zu Kapitel 4 komme, dann habe ich natürlich Kapitel 3, das knapp vorher steht, irgendwo noch im Hinterkopf. Daher wäre für mich diese Schlussfolgerung, dass hier tatsächlich vom Heiligen Geist die Rede ist, schon eine mögliche Schlussfolgerung. Ja.
Und gestern hast du was gesagt, ganz beiläufig, der Vater Jesu ist der Heilige Geist, also im Prinzip somit nicht Gott der Vater, sondern der Heilige Geist ist der Vater.
Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber das habe ich sicher nicht so sagen wollen. Ja? Da muss ich mich entschuldigen. Das war dann wahrscheinlich eine schlechte Formulierung.
Dann muss ich da nochmal ein bisschen ausholen. Als du vor 3 Jahren schon mal in Göppingen warst, da hast du das eindeutig gesagt. Dann habe ich nochmals nachgehakt. Dann hast du gesagt, ja, der Heilige Geist ist der Vater von Jesus Christus.
Nein, das würde ich so nicht vertreten wollen. Also wenn ich mich da falsch und unklar ausgedrückt habe, dann verzeiht mir, ja. Also ich glaube nicht, es gibt keine zeitliche Abstufung. Wenn alle drei Gott sind, dann haben sie alle drei die göttlichen Attribute. Dazu gehört auch Ewigkeit. Ewigkeit kann natürlich unterschiedlich definiert werden. Wenn wir ein ewiges Leben bekommen, dann ist es in der Vergangenheit nicht unendlich, sondern hat einen Anfangspunkt, ja, mit der Wiederkunft. Oder Johannes spricht, wir haben jetzt schon das ewige Leben, also mit unserer Bekehrung. Ja. Aber das heißt nicht, dass es nach hinten gedacht geschichtlich unendlich ist. Bei Gott, wenn er ewig ist, dann heißt es, er hat keinen Anfang und kein Ende. In beiden Richtungen unendlich. Und wenn das ein göttliches Attribut ist, das ist jetzt natürlich eine logische Ableitung, dann sage ich, der Gott, Vater, hat keinen Anfang, Christus, der Sohn, hat keinen Anfang und der Heilige Geist hat natürlich dann auch keinen Anfang. Dann ist aber nicht der eine vor dem anderen oder buchstäblich der Vater des anderen, das kann dann nicht sein. Ja?
Aber wie siehst du das dann mit dem goldenen Kalb, was Aaron gegossen hat? Hat er 3 Kälber gegossen, er hatte 1 gegossen, weil er die Juden Monotheisten waren. Mhm. Und dieses Kalb hieß Yahweh, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Mhm. Und es hieß nicht Heiliger Geist, es hieß nicht Jesus und es war nur 1. Und sie tanzten um ein Kalb herum. Mhm. Oder wie viele Personen standen auf dem Berg Sinai, mit dem dann, wo er dann Mose sehen wollte. Mhm. Es stand auch nur einer. Und nicht 3 Personen.
Wir müssen uns da in eine alte, frühere Zeit gedanklich hineindenken. Und manche Ausdrücke damals sind anders verwendet worden, als wir sie heute verwenden. Ja? Wenn ich an ewig denke, dann denke ich mathematisch. Minus 1, minus 2, minus 3 und da kann ich unendlich weit gehen. Und plus 1, 2, 3, 4 kann ich auch unendlich gehen. Ja? Mhm. Wenn jetzt ein Hebräer denkt, denkt er anders. Zumindest damals in der damaligen Zeit. Wenn hier das Wort eins vorkommt, wir haben ja in den Büchern Mose den Ausdruck, es gibt nur einen Gott, da steht eins, das Zahlwort Ehad im Hebräischen, dann denken wir, naja, es kann nur einen Gott geben, nur ein goldenes Kalb oder wie. Ja? Wenn ich jetzt aber versuche herauszufinden, wo wird dieses Zahlwort 1 sonst noch verwendet und wie wird es verwendet, dann merke ich, dass es irgendwie anders verwendet wird als bei uns. Bei Adam und Eva heißt es, sie wurden ein Fleisch. Da steht das gleiche Wort, wie es gibt nur einen Gott. Im Hebräischen ist das absolut das gleiche Wort. Und dann ist uns aber klar und bewusst, dass Adam und Eva nicht irgendwie verschmolzen sind, ja, sondern dass der Adam blieb und die Eva, aber dass die eben in der Ehe sich vereint haben. Wir müssen das irgendwie umschreiben. Aber in der Bibel steht, Adam und Eva, sie waren ein Fleisch. Ja. Und trotzdem wissen wir, es waren zwei Leute. Und so habe ich auch kein Problem bei diesen anderen Aussagen. Es gibt nur einen Gott, 5. Mose und so. Ja. Kein Problem damit zu sagen, naja, in 1. Mose 1 sagt Gott schon, lasset uns den Menschen machen. Das spielt also mehr als nur eine Person eine Rolle. Obwohl eins dasteht, kann mehr gemeint sein. Das ist für uns irgendwie unlogisch, weil wir anders denken und anders erzogen worden sind, auch mathematisch, logisch, griechisch denken und nicht hebräisch, alttestamentlich. Ja? Also für mich wäre das jetzt zum Beispiel kein brauchbares Argument, um zu sagen, dass die Dreieinigkeit im Alten Testament nicht existiert hat oder dort ein klarerer, besserer Monotheismus vertreten wird. Ich glaube auch, dass wir als Adventgemeinde und andere Christen genauso sehr wohl monotheistisch sind. Wir haben nur einen Gott. Für uns ist es dann unvorstellbar zu sagen, Gott, ein Gott, aber Heiliger Geist, Sohn und Vater sind eigentlich drei. Irgendwie geht sich das mathematisch de facto nicht aus. Und da stoße ich an meine Denkgrenzen und gebe zu, ich als schwacher Mensch, ich stehe da vor einem Rätsel, einem Geheimnis, einem göttlichen Geheimnis. Ich kann es nicht ganz klären.
Aber der Heilige Geist soll uns ja in alle Wahrheit führen. Und da gibt es keine Geheimnisse. Und womit ich auch ein Problem habe, ist Unsterblichkeit. Wenn Jesus Gott ist, und es steht in Johannes 1, Vers 18, Gott hat niemand jemals gesehen. Oder in 1, Johannes 4, 12, niemand hat Gott jemals gesehen. Oder in 1, Timotheus 1, 17, dem König der Zeitalter, aber dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinigen Gott sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit. Oder in 1. Timotheus 6, 16, der allein unsterblich hat, der da wohnt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Also widerspricht sich das wieder mit Jesus, weil Jesus wurde ja gesehen.
Es gäbe für mich eine Lösung, nicht? Vielleicht haben diese Leute, Mose war ja auch oben auf dem Berg und muss sich dann sein Gesicht verdecken, weil er da in der Nähe von Gott war. Ja? Vielleicht haben diese Leute nicht Gott Vater gesehen, sondern Jesus Christus. Ja? Obwohl Jesus auch Gott ist. Ja? Und da fange ich wieder an zuzugeben, das ist für mich eine Dimension, die ich nicht endgültig erklären kann. Das gebe ich zu. Ja? Also Ellen White deutet das ja auch so, dass Leute im Alten Testament, die Gott begegnet sind, nicht nur der Abraham, sondern auch der Mose und andere, Elia, eigentlich Jesus Christus begegnet sind. Ja? Das ist also ihre Sichtweise.
Und Jesus hat, oder es steht immer gesagt, ich und der Vater sind eins, aber es steht nirgends, ich und der Heilige Geist und der Vater sind eins. Und ich glaube auch, es gibt trotzdem eine Hierarchie, weil und zwar in 1. Korinther 11, 3, Gott ist das Haupt Jesu. Ich will aber, dass ihr wisst, dass der Christus das Haupt eines jeden Mannes ist, das Haupt der Frau aber der Mann, das Christus Haupt aber Gott ist. Also es gibt einfach eine Hierarchie und es ist nicht alles eins und eins gleich eins. alles gleich damit.
Dieser Text in 1. Korinther 11 wird ja in der Adventgemeinde seit einigen Jahren sehr intensiv diskutiert.
Okay.
Von der Seite der Fraueneinsegnung her. Ja. Und manche Adventisten sagen, es gibt hier eine Hierarchie und daher kann auch die Frau nicht eingesegnet werden. Andere sagen, es gibt aber auch sprachliche Argumente, die sagen, da gibt es nicht eine Hierarchie und Mann und Frau stehen trotz 1. Korinther 11 auf gleicher Ebene und daher kann die Frau eingesegnet werden. Da gibt es natürlich noch andere Argumente zugunsten der Fraueneinsegnung, aber dieser Text ist hier ein springender Punkt. Gibt es so etwas wie eine Schöpfungsordnung zwischen Mann und Frau? Gibt es etwas wie eine Abstufung zwischen Gott Vater und Jesus Christus? Ja? Die Frage ist, möchte Paulus hier wirklich eine Hierarchie für uns heute zum Ausdruck bringen? Oder geht es ihm aus dem Problemfeld der Gemeinde in Korinth her um andere Fragen? Dort gab es offensichtlich Leute, gab es auch Frauen, die sehr emanzipiert aufgetreten sind. Und dann sagt er weiter hinten in Kapitel 14, die Frau soll im Gottesdienst schweigen, wenn sie eine theologische Frage hat, soll sie gefälligst ihren eigenen Ehemann fragen und so weiter. Ja? Also da gibt es dieses Problem, dass Ordnung, die damals in der Gesellschaft da war und Hierarchie, nicht mehr akzeptiert wurde. Und Paulus ist da zurückhaltend und sagt, wir sollten diese gesellschaftlichen Schranken nicht unnötig über Bord werfen, weil wir wollen hier nicht einen Emanzipationskrieg anzetteln, sondern das Evangelium allein ist schon revolutionär genug. Ja? Wenn ich das aus diesem Kontext her betrachte, dann frage ich mich, ob Paulus wirklich hier christologisch eine Aussage machen will, die uns weiterhilft in dieser Frage, gibt es eine Hierarchie oder nicht? Wenn man hier eine Hierarchie sehen will, und das könnte man, manche Adventisten tun das, ja, dann sage ich, naja, was ist mit anderen Texten, wo im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? Nicht? Da sehe ich jetzt keine Hierarchie mehr. Dann gibt es beides nebeneinander. Und dann habe ich wieder diese Spannung, die irgendwie ausgehalten werden muss. Und das müssen wir wahrscheinlich lernen. Jesus sagt, ich komme bald wieder. Wir schauen auf die Uhr und sagen, 2000 Jahre, was ist bald? Aber das Problem stellt sich schon dem Petrus. Ja? Da gibt es Spötter, die sagen, ja, wo ist denn die Wiederkunft? Aber das ist im ersten Jahrhundert. Ja? Wie lang dauert bald? Ja, das ist eine Spannung. Im Alten Testament steht, Josef kommt dann nach Ägypten und seine Familie kommt danach, das waren 70 Leute. In der Apostelgeschichte, in der Stephanusrede steht, es waren 75 Leute. Ich kann nicht sagen, war 70 die richtige Zahl oder 75. Ja? Wir können sagen, egal, es ist ja nur eine Zahl. Ja? Aber auch da entsteht eine Spannung. Wir müssen manchmal aushalten, dass in irgendwelchen Detailfragen ein kleiner Unterschied da ist. Wenn Jesus da diesen Besessenen heilt, dann ist es im Matthäus-Evangelium, glaube ich, sind es zwei und im Lukas-Evangelium ist es einer. Ja, was war jetzt richtig, einer oder zwei? Ellen White hat eine gute Lösung und sagt, der eine, der war noch viel, viel schrecklicher als der andere. Also es waren doch zwei. Ja. Nur der eine war der Prominente und der andere war nicht so wichtig. Ja. Und dann sage ich, okay, das ist ein guter Ansatz. So kann ich so eine Spannung gut auflösen. Und in dem Fall sagt sie was und ich sage, ja, das kann ich akzeptieren. Das scheint mir logisch, das scheint mir überzeugend. Und dann halte ich diese Spannung aus. Und bei den Fragen zu Jesus, zum Heiligen Geist, gibt es manchmal unterschiedliche Schwerpunktsetzungen in den unterschiedlichen Formulierungen? Das gebe ich gern zu. Aber ich versuche dann, diese Spannung nicht als Widerspruch zu deklarieren, sondern einfach auszuhalten und zu sagen, ich kann das vielleicht jetzt im Moment noch nicht endgültig für mich klären und verstehen, aber ich lasse es einfach nebeneinander stehen, und glaube trotzdem, und das ist kein Problem für mich. Das ist also mein Ansatz.
Und wie siehst du dann Offenbarung 4, Vers 5? Und Vers 4 steht er noch, auf dem Thron saß einer, und dann Vers 5, aus dem Thron gehen hervor Blitze und Stimmen und Donner und 7 Feuerfackeln und brennen vor dem Thron, welches die 7 Geister Gottes sind.
Bei der Offenbarung müssen wir natürlich sehr vorsichtig sein. Die spricht sehr viel in Symbolen. Und da sollte man nicht zu sehr eine symbolische Aussage auf die theologische Waagschale legen. Da schreien zum Beispiel in den Siegeln die Seelen unter dem Altar zu Gott. Ja? Das ist aber trotzdem kein Beweis dafür, dass die unsterbliche Seele richtig wäre. Ja? Also da muss ich sehr aufpassen. Johannes verwendet hier auch alttestamentliche Vorbilder und Sprachen. Ich habe auch schon diese Frage gestellt. Bin dem aber nicht weiter danach gegangen. Warum steht dort 7? Ich weiß es nicht. Ja? 7 ist natürlich die Vollzahl in der Bibel. Das ist die göttliche Zahl. Ja? Warum es hier ausdrücklich 7 sind, ich vermute, dass er hier einfach alttestamentlichen Sprachgebrauch aufnimmt. Aber ich würde das eben nicht überbewerten, sondern dann versuchen, im gesamtbiblischen Kontext zu sehen. Und da sehe ich einen Vater, einen Sohn und einen Heiligen Geist und nicht 7 Geister. Ja. Bitte.
Vers 20 steht, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Ich verstehe das so, genau wie die Punkte, die du vorhin aufgelistet hast, ordnet man dem Heiligen Geist verschiedene Aktivitäten zu, sag ich mal, oder wo er aktiv wird. Und das ist so eine Stelle. Mhm. Und insofern kann ich sie auch als solche betrachten und nicht mehr und nicht weniger.
Mhm. Ja, danke für diesen Hinweis. Wenn ich so in die Runde schaue, habe ich das Gefühl, ein bisschen Müdigkeit macht sich bei uns breit. Ich muss gestehen, auch bei mir. Ja. Wenn ich auf die Uhr schaue, dann sagt sie mir, ja, tatsächlich, wir haben schon länger gebraucht als ursprünglich geplant. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt noch einen gemeinsamen Abschluss machen mit einem Lied und ich werde noch ein Gebet sprechen. Ich stehe aber noch gern für private weitere Diskussionen zur Verfügung. Solange hier nicht zugesperrt ist, können wir noch im kleinen Kreis ein bisschen weiter diskutieren. Wer möchte, kann das gern tun. Ich stehe jedenfalls zur Verfügung. Ja?